Jetzt, die Fouli geht nicht. Der PC streikt, ja, wir können es anders. Zum Glück haben wir den Urs. Dann können wir nämlich dort rüber schauen. Also, wir lesen dort, nochmal, könnt ihr rüber schauen. Und ich bitte den Gott unseres Herrn Jesus Christus, den Vater der Herrlichkeit. Also, was bittet der Paulus jetzt? Jetzt gehen wir ganz runter, die untersten zwei Ziele, dass ihr ihn erkennen könnt. Oder wie Neues Leben übersetzt, damit eure Erkenntnis von Gott immer grösser wird. Das ist eigentlich letztlich das Gebet. Die Epheser sollen also den Vater der Herrlichkeit immer tiefer kennenlernen. Interessant finde ich, dass der Paulus da von Gott als Vater der Herrlichkeit redet. Es hat ja Unmengen von anderen Wesenszügen von Gott, die er herausstreichen konnte. Aber er nennt ihn Vater der Herrlichkeit. Und damit streicht er das raus, was heute das Objekt der Begierde sein für uns oder eben von der Erkenntnis. Das Wort Herrlichkeit, das hat für mich etwas Erhabenes an sich. Herrlichkeit. Was meint das? Was meint Vater der Herrlichkeit? Also im Griechischen steht hinter Herrlichkeit das Wort Doxa. Doxologie, haben wir vielleicht auch schon gehört. So Doxa, Herrlichkeit. Und im Deutschen könnte man das auch übersetzen mit Ehre. Also Herrlichkeit, lasst die noch ein bisschen machen dorthin. Das kommt dann schon irgendwann wieder. Schaut einfach, ja genau, Konzentration. Aufs Wesentliche. Ehre, Vater von der Ehre, könnte man übersetzen. Wir können sagen Vater vom Glanz. Vater von der Majestät. Oder Vater von der Pracht und auch Vater von der Schönheit. Also die Herrlichkeit umgibt Gott und das ist eine unwiderstehliche, gewaltige Herrlichkeit. Der Paulus schreibt im 1. Timotheus 6, 16 davon, dass das eine Herrlichkeit ist, die kein Mensch kann ertragen kann. Unertragbar. Wenn man das jetzt würde sehen, die würde man gerade tot umkehren. Und dass darum eben Gott auch noch nie jemanden gesehen hat. Gott Vater hat noch nie jemanden gesehen, wie es nicht würde gehen. Das ist also Ausdruck von seiner Herrlichkeit. Und eben auch Ausdruck von seiner unendlichen Schönheit. Also der Vers dort, der Gott hat scheinbar etwas, also will uns seine Schönheit vielleicht nochmal ganz neu und viel tiefer vermitteln. Er ist unendlich schön. Und die Schönheit übersteigt unser irdisches Fassungsvermögen. Es würde es Gott verjagen, wenn man die Schönheit würde sehen. Also wortwörtlich wahrscheinlich, paff. Ja, es würde nicht, es hat keine Grenzen. Und schön ist ja auch und interessant, dass die Bibel die Schönheit hier und da auch andeutet. Zum Beispiel im Psalm 17, Vers 15, dort heißt es folgendes, dort sagt der Psalmist, ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Also man kann vielleicht ein Bild nehmen, jemand stirbt, Gläubige stirbt, geht in den Tod und im nächsten Moment macht er den Tag wieder auf im Himmel und in dem Moment sieht er etwas unfassbar Schönes, nämlich Gott. Und er steht da und schaut an und, oh, und sättigt sich. Er nimmt Nahrung auf, wie er nie zuvor in seinem Leben. Und das muss unerhört sein. Oder der Psalm 126, der redet vom Bild vom Träumenden. Und es gibt ja das Lied, wir werden sein wie die Träumenden, die nicht fassen, was sie sehen. Und ich ergänze, das ist wie ein Träumender, der da steht, Gott sieht und denkt, oh. Also zuerst denkt er mal ganz lang gar nichts, weil er nur den Latz offen hat und nur noch staunet. Und irgendwann denkt, das ist nicht real. Was ich jetzt da sehe, das ist nicht real. Das kann nicht sein. Das ist viel zu schön. Er meint, er träumt, aber es ist real. Also die Herrlichkeit ist das Erstrebenswerteste, was es gibt in Ewigkeit. Also der Satz, wenn ich euch wäre, den würde ich mitnehmen. Ich sage ihn nochmal. Die Herrlichkeit ist das Erstrebenswerteste, was es in der ganzen Ewigkeit gibt. Das Erstrebenswerteste. Und jetzt sagt der Vers, Paulus sagt, Gott ist der Vater von dieser Herrlichkeit. Das heisst, er ist die Quelle von dem. Aus ihm aus entspringt das alles. Mit so einem krassen Gott haben wir es zu tun. Und er soll quasi zu unserem Forschungsgegenstand sein oder werden. Und eigentlich müssten wir jetzt alle ein Problem haben. Müssen wir was für eins? Wir müssen das Problem haben, dass wir uns fast nicht losreißen können mit der Beschäftigung von diesem Forschungsgegenstand, weil er derart gewaltig ist. Wir müssen das Problem haben, dass wir ständig zu spät arbeiten können. Oder zu wenig schlafen, weil wir es nicht losreißen können. Jetzt, ich vermute, dass wir das Problem wahrscheinlich recht gut im Griff haben. Vielleicht zu gut. Aber eigentlich ist es schon verrückt. Da ist etwas unbeschreiblich Schönes. Etwas Eindrückliches. Ja, schau, da. Können wir mal für drücken. Ich drücke mal ein bisschen. Geht's? Ja, genau, das sind wir noch nicht. Wo sind wir überhaupt? Ja, die Ehre haben wir gehabt. Ja, da sind wir, genau. Also, es ist verrückt. Da ist etwas unbeschreiblich Schönes. Etwas unerhört Prachtvolles, eben die Herrlichkeit von Gott. Und ich kann euch sagen, die Herrlichkeit ist so gewaltig, wir würden über Leichen gehen, wenn wir sie könnten uns aneignen, die Herrlichkeit, oder in die Nähe kommen davon. Aber die grosse Tragödie von uns Menschen ist, die Herrlichkeit ist für uns unerreichbar. Sie ist unerreichbar. Der Mensch hat aus sich heraus keinen Zusammenhang mit dieser Herrlichkeit. Nicht einmal eine Nähe. Das steht im Römer 3,23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Erlangen sie nicht. Also der Mensch hat nichts zu tun mit dieser Herrlichkeit und er wird sie aus sich heraus nie erreichen. Der Mensch wird jenseits von dieser Herrlichkeit müssen seine Ewigkeit verbringen. Man kann auch sagen, in der ewigen Verlorenheit existieren. Und das ist doppelt schlimm, weil einerseits verpasst der Mensch so etwas mega unfassbar Schönes und auf der anderen Seite muss er an einem schrecklichen Ort dahin vegetieren. Jetzt Gott sei Dank. Gott, der Vers noch weiter. Da bin ich mega froh drum. Es heißt nämlich dort wieder über die Menschen, und sie werden umsonst gerechtfertigt. Das heißt gerecht gemacht, gerecht gesprochen durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und sonst einfach so geschenkt, ohne eigenen Verdienst. Nur durch das, dass Jesus für uns stellvertretend gestorben ist. Und das ist Gnade. Und das sollte uns eigentlich immer wieder neu bewegen. Immer wieder mal. Vielleicht sogar zu Tränen. Und das bietet Gott jedem Menschen an. Und ich sage, das ist wirklich also so etwas Gewaltiges. Die Herrlichkeit bietet er uns als Geschenk an. Die Frage ist jetzt einfach, hast du die Herrlichkeit schon mal angenommen? Hast du den Jesus bewusst angenommen? Falls nicht, gibt es einen besseren Tag als der 1. Januar. Das Jahr so zu starten, indem du sagst, hey, ich will den Jesus an. Ich will die Herrlichkeit auch. Anfangen zu entdecken und letztlich dort ankommen. Falls du den Schritt noch nicht gemacht hast, kannst du es in einem einfachen Gebet machen. Es ist nicht kompliziert. Du kannst Jesus bitten, deine Schuld zu vergeben, deine Lebensschuld, und dich in dein Leben, einladen. Und er wird kommen. Und wird dich gerecht machen, gerecht sprechen. Und du wirst eines Tages die Herrlichkeit mit eigenen Augen dürfen sehen und auch erleben. Und jetzt ist es aber so, die Herrlichkeit soll jetzt schon in unserem Leben zunehmend prägende Wirklichkeit werden. Wir sollen also den Vater von der Herrlichkeit tiefer kennenlernen. Um das ringt der Paulus in diesem Gebet. Und wisst ihr, was das bedeutet? Wenn er darum ringt, das bedeutet, dass das nicht automatisch passiert bei uns. Sonst müsst ihr ja nicht beten für das. Und so betet er also Folgendes, dass ihr ihn erkennen könnt. Oder? Das sehen wir. Jetzt müssen wir gerade schauen. Ja, genau. Dass ihr ihn erkennen könnt. Das betet der Paulus. Und das griechische Wort, das wir hier mit erkennen übersetzen, das meint eine Erkenntnis, die das geistliche Leben ganz kraftvoll beeinflusst. Nicht nur so ein bisschen, so ein bisschen, sondern ganz kraftvoll. Und dass die ganze Person nimmt. Und so eine Erkenntnis, die dann vom Himmel runterkommt in unser Leben hinein, immer wieder mal, das verändert uns. Das vertreibt Lauheit. Das stößt uns fürsch. Da will man nicht weiterleben wie voran. Man kann fast nicht. Man will das nicht. Das lenkt unser Leben in andere Bahnen. Und das gibt wie eine Veränderung von innen nach außen. Und das ist eben mega wichtig. Nicht von außen, so, jetzt musst du mal ein bisschen, oder Bürstchen, sondern von innen her willst du es plötzlich. Jetzt haben wir von Erkennen geredet. Wir sind ja als Europäer, ich behaupte mal, ein bisschen kopflastig veranlagt. Hat auch Vorteile, aber hat auch Nachteile. Und wir erkennen manchmal das Erkennen, wir verwechseln das Erkennen manchmal mit Wissen. Wissen ist nicht gleich biblisches Erkennen. Ich kann also etwas wissen und Gott muss sagen, hey, du hast nicht gecheckt. Du hast nicht erkannt. Erkennen passiert mit der ganzen Person. Und ich möchte euch das mal zeigen an einer Bibelstelle. Und das ist eine heisse Bibelstelle. Ich weiß, ich habe zuerst gedacht, soll ich am ersten Tag des Jahres schon? Aber ja, wir sind ja unter uns. Also Gott hat ja den Adam erschaffen vor der Eva. Und dann hat Gott dem Adam den Auftrag gegeben, er soll alle Tiere benennen. Und so ist der Adam dann ans Werk gegangen. Dann sind ein Tier am anderen vorbeigekommen. Und er hat gedacht, ja gut, du bist ein Esel, du bist ein Rhinoceros, du bist ein Wurm, du bist eine Kuh. Und einfach so durch eins ums andere. Und mit der Zeit ist er immer depressiver geworden. Adam, der Gute. Wisst ihr warum? Weil er kein Gegenüber gefunden hat. Er hat gemerkt, ich bin irgendwie anders. Und dann hat Gott sich verbarmt mit dem Adam. Und er hat den guten Herr in einen tiefen Schlaf fallen lassen, hat Eva erschaffen. Und Adam ist aufgewacht und hat was gesehen. Boah, hast du die Augen bekommen? Vor allem, weil sie keinen Pelz hatte, oder? Das ist vor allem gut. Und dann steht kurz darüber runter, in 1. Mose 4, Vers 1, folgendes. Und jetzt kommen wir zur Sache. Und der Mensch erkannte seine Frau Eva und sie wurde schwanger und gebar Kain. Was ist jetzt echt da mit Erkennen gemeint? Haben die echt einfach ganz tiefe Gespräche gehabt? Sie haben Kaffee und Tee getrunken. Und irgendwie ist die Eva schwanger geworden. Man weiß gar nicht recht wie. Nein, also vielleicht hat es schon mit tiefen Gesprächen angefangen, aber es ist definitiv nicht dort stehen geblieben. Und da sehen wir, was erkennen. Der Adam hat Eva erkannt, und zwar, sie haben sich seelisch und körperlich verschmolzen. Übrigens, und trotzdem hat er nachher das Leben lang gebraucht, um aus der Eva schlau zu werden. Und umgekehrt wahrscheinlich auch. Aber wir sehen da, erkennen ist mehr als Wissen. Erkennen hat etwas zu tun mit unserem ganzen Menschsein. Jetzt, um einen Menschen, einen anderen Menschen zu erkennen, braucht man eigentlich Gott nicht unbedingt. Aber um Gott zu erkennen, der ja für uns unsichtbar ist, braucht man Gottes Geist. Also du kannst Gott nicht aus dir raus tiefer kennenlernen, das ist unmöglich. Der Reformator Zwingli hat das mal so ausgedrückt. Er hat gesagt, was aber Gott ist, das wissen wir aus uns ebenso wenig, wie ein Käfer weiß, was der Mensch ist. So die bildhafte Sprache, und das stimmt total. Und auch das berücksichtigt ja der Paulus in seinem Gebet, wenn er sagt, dass er euch durch seinen Geist Weisheit gibt und euch zeigt, wie er selbst ist. Durch seinen Geist und euch zeigt, wie er selbst ist. Also das heisst, wir brauchen eine Offenbarung von Gott. Wir brauchen Gottes Weisheit, es braucht eine Selbstoffenbarung. Er muss uns sein Wesen preisgeben, etwas aus seinem Wesen. Wie er denkt, wie er tickt, wie Gott ist, sonst kommen wir keinen Millimeter weiter. Und die Frage ist jetzt ja schon, ist denn das jetzt ein passiver Vorgang, wo ich nur Empfangener bin und nichts machen kann, ohne eigenen Beitrag? Einerseits kann man sagen, ja. Einerseits ist es etwas Passives. Der Paulus betet einfach für die Epheser, dass er hat keine Anweisungen gegeben, was sie tun können, damit das mehr passiert. Und es gibt auch ein Beispiel, wo das auch passiert in der Bibel. Ich denke an Apostel Johannes. In Offenbarung 1 wird uns das beschrieben, wie er auf der Insel Patmos in der Verbannung ist. Und dort ist Sonntag, er ist am Betten. Guter Christ, oder? Sonntag und Betten. Er ist wirklich ein guter Christ, was immer das heisst. Auf jeden Fall ist er am Betten. Und plötzlich hört er hinter sich eine mega laute Stimme. Er dreht sich um und er sieht den verherrlichten Christus. Also Jesus als Auferstandene und sogenannt verherrlicht. Und das haut ihn glatt um. Die Erkenntnis ist ihm einfach so gegeben worden. Er war passiv und Gott hat sich ihm offenbart. Aber es ist andererseits eben auch ist ein aktiver Vorgang, Gott tiefer kennenzulernen. Der Paulus hat ja die Sehnsucht in sich hinein gehabt. Er hat sich so fest gewünscht, wenn doch die Epheser nur noch mehr würden, führst du in diesem Prozess. Das ist ihm so wichtig gewesen. Und darum hat er für das betet immer und immer wieder drum. Und wenn man eine richtige Sehnsucht für etwas hat, nach etwas, dann sucht man Wege und man betet und man streckt sich aus danach. Und dann bleibt man passiv. Da gibt es irgendwo Aktivität. Und Gott zeigt uns sogar auch in der Bibel, dass es Wege gibt, in dem Prozess für uns jetzt kommen. Zum Beispiel im Jeremia 29. Kannst du mal schalten? Jeremia 29, dort heißt es: Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden. Ja, fragt ihr mich mit eurem ganzen Herzen nach mir, so werde ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. So, wenn, dann, wenn du mich wirklich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Sucht mir der Herr überhaupt? Sucht du Gott? Ich kann sagen, ja, wieso soll ich denn Gott suchen? Ich habe ihn ja schon gefunden. Gut, ja, hat etwas. Jetzt stelle ich die Frage anders. Suchen wir die tiefere Erkenntnis von dieser Herrlichkeit von Gott überhaupt? Suchst die tiefere Erkenntnis. Suchen ist ein Ausdruck von einer Sehnsucht. Und wie können wir denn das machen? Es wäre jetzt auch noch spannend, das ein bisschen auszubeindeln und miteinander ins Gespräch kommen. Wie kann man das machen? Es gibt ja viele Ansätze, viele Gedanken. Aber vielleicht müssen wir ja gar nicht so viel Neues machen. Vielleicht müssen wir das, was wir tun, mit mehr geistlichem Tiefgang tun. Vielleicht müssen wir uns vermehrt fragen, warum mache ich eigentlich, was ich mache? Wieso besuche ich eigentlich den Gottesdienst? Welche Erwartungen hast du heute gehabt, wo du deinen Platz eingenommen hast, am Nachmittag? Hast du überhaupt Erwartungen gehabt? Und wenn ja, was könntest du tun, dass sich die Erwartung erfüllt? Was kann ich beitragen? Sitze ich nur rein, weil ich es mir angewöhnt habe, so im Gottesdienst? Oder möchte ich wirklich, dass Gott mich aus der Ewigkeit anspricht? Mein vergängliches, das hätte ich fast kein armseliges Leben. Wobei, wenn man einen Vergleich macht mit Herrlichkeit, dann ist es schon armselig. Sogar, weiss ich wer, ist dann armselig. Aber das hat nicht mit uns zu, sondern mit dieser grossen Herrlichkeit. Oder warum lese ich in der Bibel? Wenn man sich so Sachen fragt, das führt zu geistlichem Tiefgang. Gedanken können in Tiefe führen. Warum lese ich in der Bibel? Warum lese ich in der Bibel? Wenn du liest, dass du kein schlechtes Gewissen hast? Weil es ist einfach gut. Oder frage ich mich, was will Gott mir heute ganz persönlich sagen? Was kann ich da meine... Wisst ihr, vielleicht muss man manchmal gar nicht mega viel lesen. Vielleicht kann man auch mal einen Vers mal ein bisschen knacken und hängen bleiben. Geistlicher Tiefgang. Oder die Frage, was hat meine Mitarbeit in der Gemeinde überhaupt für einen Wert? Klar, es braucht auch immer Leute, die so helfen, die Hände sind wertvoll. Aber ist das alles? Ich habe das Gefühl, manchmal, inklusive mir, vergessen wir, dass wir am Tempel von Gott mitarbeiten. Und das ist das grossartigste Bauwerk, das es in der ganzen Ewigkeit gibt. Da dagegen ist der Eiffelturm ein Legotürm, der Platz hat unter einem Kinderbett. Es ist ein ungeheuer grosses Bauwerk. Das heisst, dass wenn ich in der Gemeinde Kinder hüte, dann baue ich an dem Tempel von Gott. Und wenn ich einen Zopf mache oder die Räume putze, dann baue ich am grössten Bauwerk. Wenn ich eine Andacht mache, bin ich in der Jungschi, dann setze ich einen Murstein ins Heiligtum Gottes. Stell dir mal vor, wie wir gewertschätzt sind, dass wir so etwas Wichtiges machen dürfen. Gott kann uns seine Herrlichkeit tiefer eröffnen, wenn wir den Glauben bewusster leben. Wir haben ein grosses Manko, wenn wir die Herrlichkeit von Gott erst im Himmel anstreben. Wenn wir jetzt sagen, ja, das ist etwas, was im Himmel kommt, jetzt hat die Herrlichkeit Gottes nicht viel mit mir zu tun. Ich glaube, dann fehlt uns Benzin, um im Glauben Fürschi gehen, Gas zu geben. Weil dann leben wir in eigener Kraft. Und das ist recht mühsam. Also Christ sein, aus eigener Kraft zu leben, das ist wahrscheinlich ziemlich etwas vom Elendesten, was es gibt. Und überhaupt nicht schön. Jetzt, was passiert dann genau, wenn wir ein Stückchen von der Herrlichkeit von Gott mehr erleben? Warum ist das so wichtig? Ich möchte mal 4 Beispiele zeigen, anhand von 4 Bibelversen, warum das so wichtig ist. Und zwar sehen wir im 2. Petrus 1, Vers 2 folgendes. Da steht, Gnade und Friede werde euch immer reichlicher zuteil. Muss mal bis dahin. Und wir müssen sagen, ja, Gnade und Friede, also wenn das mehr dein Leben prägt, das ist schon ziemlich gut, oder? Das ist recht wertvoll. Jetzt, wie nehmen denn die beiden Punkte zu in der Erkenntnis Gottes und Jesu, unseres Herrn? Gnade und Frieden nehmen in meinem Leben zu, indem ich Gott mehr kenne. Und Leute, die von Gnade und Frieden geprägt sind, die sind recht geniessbar. Also mit so Leuten sind wir gerne zusammen. Dann 2. Petrus, also gerade ein Vers weiter. Da seine göttliche Kraft uns alles zum Leben und zur Gottseligkeit geschenkt hat, wieder stoppen wir schnell da und sagen, okay, alles zum Leben, alles zur Gottseligkeit, das heisst, alles, was wir brauchen für ein Leben, das Gott gefällt. Das ist mega. Und jetzt, wie kommt das in unser Leben? Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine eigene Herrlichkeit. Okay, dritte Stelle. Der Paulus betet im Kolosser 1, Vers 10 für die Kolosser, dass sie weiterkommen im Leben. Und zwar wachsend durch die Erkenntnis Gottes. Wachsend durch die Erkenntnis. Also reifen. Die Erkenntnis lässt es reifen. Und es geht nicht darum, du musst dich halt noch ein bisschen mehr anstrengen, oder? Verstehst du? Habt ihr schon mal einen Baum gesehen, der wächst und geschwitzt hat dabei? Ja, ich nicht. Aber Wachstum und Erkenntnis, oder? Wenn das zusammenspielt, dann kann man erst richtig wachsen. Und die vierte Stelle, 2. Korinther 3,18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an. Und was passiert, wenn wir das machen? Geht weiter jetzt. Und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Also die Herrlichkeit, die färbt ab mit der Zeit auf uns. Und dann verändert man uns. Wir werden ähnlicher wie Jesus, immer ein bisschen mehr. Und der ständige Prozess, der Erkenntnisprozess, der hält das geistliche Leben, also das geistliche Feuer am Leben. Es ist, wenn man das Holzscheit ins Feuer rührt, zwischendurch. Das Feuer wird sogar grösser. Wenn ich aber kein Holz mehr anrühre, dann wird das Feuer kleiner. Und irgendwann brennt es nicht mehr. Und das ist wie bei einem Auto. Wenn du nicht immer den Benzin hinlässt, dann irgendwann kannst du nicht mehr weiterfahren oder musst selber stoßen. Und darum ist die Erkenntnis, die immer wieder mal passiert, so wichtig. Und das ist nicht, für mich ist es nicht etwas, das einfach genau immer gleichmäßig ist, sondern es sind so Momente. Das kann man ja auch nicht eben selber machen, man kann sich dann ausstrecken. Übrigens, der Prozess, der geht jetzt nicht nur voran, indem wir immer wieder etwas Neues erfahren. Mit den Griechen auf dem Areopag. Oder dort ist es darum gegangen, dann ständig etwas Neues zu hören. Also das ist nicht so. Oder ständig irgendwie sich um ausgeklügelte theologische Sonderfragen auseinandersetzen. Und durch das kommst du weiter. Dann hast du vielleicht mehr Wissen, aber du hast noch nicht unbedingt mehr erkannt. Also ich bin nur froh, dass es nicht so ist. Sonst wäre ich schon lange am Ende als Prediger. Wie oft hat mich Jesus schon angesprochen durch Verse und Worte, die ich in- und auswendig gekannt habe. Aber in all dem ist meine Erfahrung, dass der Prozess nicht so einfach ist zum Umsetzen. Vor allem, wenn es gut läuft, wenn man schon lange im Glauben unterwegs ist, hat sich vieles eingespielt, fast automatisch, man hat seinen geistlichen Bereich, man macht, was man üblicherweise macht, und das kann ein bisschen gefährlich werden, weil man oberflächlich wird. Und das gilt ja für eine Gemeinde. Die Gemeinde muss ein Ort sein, wo wir gemeinsam das Ziel haben, Gott immer wieder neu und vertieft zu erkennen. Und darum kann oder sollte die Gemeinde auch ein Ort sein, wo wir uns gegenseitig einmal wieder aufrütteln, was nötig ist. Darum braucht die Gemeinde auch von Zeit zu Zeit Veränderungen, auch personell. Und oft finden wir das ja gar nicht so toll. Veränderungen bringen ein bisschen Unsicherheit auf der Arbeit. Und doch leitet uns Jesus manchmal unsere Veränderung ins Leben, wo wir vielleicht als Unglück taxieren. Oder mindestens als Problem. Beziehungen, die wegbrechen, Gesundheit, Arbeitsstelle. Aber Jesus will damit, dass wir aus der Alltagsroutine wie auftauchen und das uns das neu offen macht für den Erkenntnisprozess. Und jetzt ist es so, die Herrlichkeit, die wir gesehen haben, die Doxa, die ist ja wirklich unfassbar. Sie ist unendlich gross. Sie macht den Himmel zum Paradies. Und das Paradies, das uns zu 100% wird erfüllen. Und die Wirkung, das finde ich besonders genial, die Wirkung im Himmel, die wird nie nachlassen. Auch nach 100'000 Jahren, es wird nie langweilig. Sondern nach 100'000 Jahren wird es uns den Atem rauben. Aber das wachsende Erkennen von dieser Herrlichkeit ist schon im irdischen Leben, das A und so. Es ist wie eine Nahrung. Es ist wichtiger als Unterhaltung. Sowieso. Die Erkenntnis von dieser Herrlichkeit ist im Alltag wichtiger als Wohlstand. Wichtiger als Wohlstand. Wichtiger als Sicherheit. Als eine Arbeitsstelle. Die Erkenntnis ist wichtiger als Gesundheit. Und so hat es Leute gegeben, die gestorben sind, gläubige Leute, die gestorben sind, wo Gott hat nicht geheilt, sie sind gestorben, aber in dem Sinne sind sie in dieser Erkenntnis weitergekommen. Also wir haben gesehen, wenn wir Gott in seiner Herrlichkeit immer mehr kennen, mit unserer ganzen Persönlichkeit, dann tut es das verändern. Dann treibt es das Fürsche. Und das gibt begeisterte Nachfolger von Jesus. Und wisst ihr, das hat Jesus verdient. Er hat verdient, dass seine Nachfolger begeistert sind von ihm. Und wenn wir in Stocken kommen, da leitet er manchmal Veränderung ins Leben. Weil er uns helfen will. Auch gerade die vierteilige Predigtserie, die dann in 2 Wochen anfängt, über Jonah, die überraschende Gnade, die will uns helfen, Gott neu zu erkennen von einer anderen Seite. Der Prophet Jonah ist ja wirklich ganz ein besonderer. Es ist, glaube ich, der besonderste von allen Propheten. Und wir können dort merken, dass Gott vielleicht noch ein bisschen anders ist, als wir gedacht haben. Also wenn uns heute jemand fragt, um was geht es in dieser Welt, dann könnten wir auch sagen, es geht um die Herrlichkeit von Gott. Es geht darum. Die Herrlichkeit, die im Vater und im Sohn verborgen ist, die möchte, dass wir uns dann auch ausstrecken und sie besser kennenlernen. Und das ist das Ziel, das Gott mit uns hat. Im Guten, wie auch im Schwierigen, im Herausfordernden. Und das wünsche ich uns auch jedes Jahr, dass wir da in diesem Prozess weiterkommen können und effektiv können immer wieder einmal Momente haben, wo wir ab Gott staunen. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, danke vielmals, dass es deine Herrlichkeit gibt. Und es ist schon schade, dass man das nicht noch ein bisschen mehr beschreiben kann, wie es wirklich ist oder sehen. Und ich möchte dich einfach bitten, gib uns neue Sehnsucht, uns dann auch ausstrecken. Und hilf uns, dass wir wirklich das zu einer Priorität machen. Und Herr, du weißt, was du mit uns vorhast, was für einen Weg du gehen willst. Und wenn du auch mal herausfordernd in unser Leben nie leist, dann wollen wir dich bitten, dass du uns hilfst, dass wir das nehmen können und neu als neue Chance nehmen können, die Herrlichkeit anzupeilen. Danke vielmals, dass du mit uns unterwegs bist. Und ich freue mich wirklich, mal dort zu sein bei dir. Im Himmel, wo einfach alles gut ist und nicht mehr aufhört, gut zu sein. Was nicht besser sein könnte. Danke vielmals, dass du jetzt schon da bist und es dort herführen willst.